ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Flüsse, Kanäle, Sperrwerke oder auch Talsperren. Um all das muss sich die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung kümmern. Die Generaldirektion dieser größten zivilen Bundesbehörde, die sitzt in Bonn. Leiter dieser Generaldirektion ist seit Anfang des Jahres Erik Oehlmann. Er ist heute hier zu Gast im Hamburger Hafenkonzert.
Dies ist Ausgabe 3639. Ich bin Dietrich Lehmann.
Und ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Noch einmal willkommen zum Hamburger Hafenkonzert. Heute zu Gast ist der Leiter der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Das ist Erik Oehlmann. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich.
Ja, Erik Oehlmann, eine Riesenbehörde, der Sie vorstehen, das tun Sie seit Januar dieses Jahres. Lassen Sie uns erstmal allgemein darüber reden, wie wichtig Wasserwege für Deutschland sind.
Wasserwege sind wie alle Infrastrukturen für Deutschland die Lebensadern. Aber allerdings im Verhältnis zur Straße und Schiene natürlich eher spezielle Lebensadern. Aber wenn wir uns mal im wirtschaftlichen Bereich die chemische Industrie, die Stahlindustrie anschauen, das sind alles originäre Partner. Auch Transport von, ich sag mal, landwirtschaftlichen Produkten, Getreide und dergleichen mehr, die üblicherweise über die Wasserstraßen vollzogen werden. Warum? Ein Binnenschiff, ich sag mal, der durchschnittlichen Größe ersetzt 140 bis 150 LKWs. Und ich war in meiner vorigen Tätigkeit für Straßeninfrastruktur und auch für Brücken zuständig. Deswegen weiß ich, was diese Belastung durch Schwerlastverkehr mit unserem Straßennetz macht. Ich kann nur sagen und dazu aufrufen, dass man die Wasserstraßen in einem ganz anderen Umfang nutzt. Auch deswegen, weil wir haben noch freie Kapazitäten. Schiene ist limitiert und baut und das wird noch so 10, 15 Jahre dauern, bevor das Kernschienennetz durchsaniert ist. Bei der Straße ist es genauso. Dort sind die Brücken, die Nadelöhre und der Hidden Champion ist die Wasserstraße.
Die Kapazität der Wasserstraßen, die hängt natürlich vom Zustand der Infrastruktur dort ab. Darüber sprechen wir noch in dieser Stunde. Was uns Norddeutsche etwas irritiert hat 2013, das war die Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Die Zentrale, die sitzt jetzt in Bonn, das gab einen ziemlichen Aufschrei, aber die Dependancen, die gibt's ja noch. Wie sind denn da die Aufgaben verteilt und was passiert in Bonn?
Also zunächst haben wir eine Konzernzentrale, wenn man das so will, eingerichtet. Das ist die Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mit ihrem Hauptsitz in Bonn. Zunächst 2013 war es so angedacht, dass tatsächlich alle dezentralen Standorte sukzessive aufgelöst werden sollten und in Bonn konzentriert werden sollten. Davon ist man aus vielerlei Gründen abgegangen. Ich finde das auch richtig, dass wir dezentral aufgestellt sind. Deswegen die sogenannte Mittelinstanz ist die Konzernzentrale. Wir steuern die Ressourcen, sind für Spezialthemen zuständig, unterstützen unsere Ämter in der Aufgabenwahrnehmung. In den Ämtern, also meinem sogenannten nachgeordneten Bereich, wird das operative Geschäft vollzogen. Wir bauen, unterhalten und planen.
Wenn wir uns mal anschauen, wir reden viel über kritische Infrastruktur, gerade in diesen Zeiten, wo immer mehr Krisen auftreten, Versorgungswege, wir haben es gerade angesprochen, werden immer wichtiger. Merken Sie das auch irgendwie in der Aufmerksamkeit, die Ihre Organisation bekommt? Und wird da auch von Seiten des Bundes genügend hingeschaut?
Also das sind ja zwei Fragen. Zunächst die erste, ja, ich merke, dass die Wasserstraßen eine andere Bedeutung haben, vor allen Dingen eben für Schwerlastverkehre. Und da reden wir jetzt gerade auch von militärischen Gütern. Es gibt immer sogenannte Verlegeübungen. Die anderen Straßen- und Schienennetz haben gewisse Probleme gehabt, die Kapazitäten aufzunehmen. Und da rückt die Infrastruktur der Binnenwasserstraßen und auch der Kanäle, darf man ja nicht vergessen, ist ja ein System, stärker in den Fokus. Und natürlich, aufgrund des Ukraine-Krieges hat diese Infrastruktur und vor allen Dingen auch die sicherheitsrelevanten Elemente, die innerhalb dieser Infrastruktur vorhanden sind, eine andere Bedeutung erfahren. Und das bekommen wir auch von Bundesseiten klar vermittelt, was Auflagen an Sicherheit und dergleichen mehr anbelangt.
Das heißt, Sie gucken sich auch genau an, wie kann man solche Infrastruktur wie Schleusen und so weiter schützen können, damit sie eben im Ernstfall sicher sind?
Ja, natürlich, das stellen wir sicher. Hundertprozentige Sicherheit kann es in diesem Fall nicht geben. Wir operieren mit Wahrscheinlichkeiten. Das liegt auch daran, dass ich 7300 Kilometer Flusszuständigkeiten habe, über 320 Schleusen, 23.000 Quadratkilometer seewertige Zufahrten. Die kann man nicht zu 100% 1:1 sicher machen, aber das darf ich Ihnen soweit auch dieses verraten. Da sind schon genügend Profis dabei, tatsächlich diesen Sicherheitsaspekt zu verfolgen und zu klären.
Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mit ihren dezentralen Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen im ganzen Land ist die größte zivile Bundesbehörde. Was heißt das? Wie viele Menschen arbeiten da?
In der Tat, ich war auch überrascht und ich muss sagen, so lange bin ich ja noch nicht als Leiter zugegen. Es flasht mich immer noch ein wenig, dort als tatsächlich Leiter vorhanden zu sein. 12.500 Kolleginnen und Kollegen habe ich an über 40 Standorten, 1.400 Auszubildende noch dazu. Ich habe beispielsweise auch so Spezialberufsgruppen wie 160 Berufstaucher, damit sind wir die größte Institution, die Berufstaucher hier in Deutschland vorhält. Ich bin der größte Binnenräder oder wir sind der größte Binnenräder in Deutschland. Wir haben rund 600 Schiffe, 400 im Binnenbereich und der Rest an Nord- und Ostsee liegend. Ich durfte jetzt gerade mit der Neuwerk auch eine kleine Ausfahrt miterleben. Sehr beeindruckende Infrastrukturen, die wir dort haben.
Das heißt, die reisen im Moment ein bisschen durchs Land und gucken sich diese Standorte an und sagen allen vielen tausend Mitarbeitern einmal Hallo?
Mein erklärtes Ziel ist es, alle Standorte zu kennen. Erst dann, wenn ich eine Chance habe, auch die Umgebung, in der meine Kolleginnen und Kollegen tätig sind, zu kennen, habe ich auch eine Chance, hoffentlich passende Entscheidungen zu treffen. Aufgrund der Größe der Bundesrepublik Deutschland dauert das einen gewissen Takt. Ich habe, wie gesagt, rund 40 Standorte, die ich hier besuchen kann. Aber die 7 Standorte der Zentrale habe ich jetzt alle in meinen ersten 100 Tagen besucht. Bin dabei 12.000 Kilometer beruflich gereist, ungefähr 9.000 privat. Man ist unterwegs und sieht viel.
Erik Oehlmann ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Er ist der Leiter der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Und wir haben über Mitarbeiter gesprochen. Gleich reden wir über die Hardware, über das, was alles zu dieser Generaldirektion gehört. 12.500 Mitarbeiter hat die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt im ganzen Land. Erik Oehlmann, was gehört denn an Hardware dazu? Wir haben es kurz schon angesprochen, also Schiffe, Brücken, Schleusen, Schiffshebewerke. Das ist eine ganze Menge. Haben Sie den Überblick, was alles dazu gehört?
Also ich persönlich natürlich nicht, aber die Kolleginnen und Kollegen ganz sicher. Wir haben ein Multiprojektmanagement, damit haben wir unsere gesamten Infrastrukturen erfasst, kategorisiert und beginnen jetzt natürlich auch je nach Zustand entweder mit Ausbau- oder Erhaltungsmaßnahmen. Ich habe 307 Wehranlagen, 1200 Brücken in der Verantwortung, 2 Talsperren runden dieses Portfolio noch ab und ich habe auch noch 4 Sturmflutsperrwerke, die auch noch bei uns in der Verantwortung und im Betrieb sind. Deswegen gerade ist es auch wichtig, dass ich vor Ort Präsenz zeige, um mir ein Bild zu verschaffen, weil die Bandbreite, in der wir hier tätig sind, ist enorm. Wir haben eine Untersuchung in unserem Haus gehabt, die als Ergebnis zutage gefördert haben, dass wir 16.000 einzelne Aufgaben wahrnehmen. 16.000, das ist ein Wort.
Mehr als Mitarbeiter jetzt letztendlich.
Bei den
Sturmflutsperrwerken.
Multitasking-Mitarbeiter.
Bei den Sturmflutsperrwerken muss ich gerade mal aufhorchen. Also Eidersperrwerk, Störsperrwerk kennen wir alle. Mhm. Die anderen sind wahrscheinlich eher kleinere dann, oder?
Die Este und die Leder ist noch mit dabei.
Genau. Bei den Brücken. Es ist so eine schwierige Gemengelage. Wir reden immer über marode Brücken. Sind Sie für alle Brücken, die über Flüsse und Kanäle gehen, auch über den Nord-Ostsee-Kanal zuständig? Oder wie ist das geregelt?
Wie es in Deutschland so ist, ja, aber, und der Zusatz mit aber wird leicht kompliziert. Das geht nach unterschiedlichen Kriterien. Eigentlich geht es nach dem Hauptgrundsatz, wer verantwortlich ist für die davor und danach liegende Infrastruktur, Straßen, Schienen oder dergleichen mehr, der hat in der Regel auch die Verantwortung für das Brückenbauwerk. Beim Nord-Ostsee-Kanal haben wir durch den Vertrag, den seinerzeit der Kaiser geschlossen hat, diese Verantwortung auch beispielsweise für die Schienenbauwerke Hochdonn mit in unsere Verantwortung übernehmen dürfen. Ansonsten sind es wesentlich Brücken, die sich tatsächlich um unser Kanalnetz ranken. So, und die sind jetzt natürlich auch wie alle anderen Brücken in Teilen in die Jahre gekommen. Ich spreche nicht von maroder Infrastruktur, sondern es ist bewährte Infrastruktur, aber die muss jetzt gepflegt in Teilen und in Teilen allerdings auch ersetzt werden.
Haben Sie da schon Überblick, wie viele Brücken da in den nächsten 10 Jahren auf Sie zukommen, die ersetzt werden müssen?
Das haben wir. Genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber wir haben in diesem Multiprojektmanagement, das ich vorhin erwähnt habe, sind alle Bauwerke von uns hinterlegt, nach Zustandsklassen kategorisiert und damit auch ganz klar priorisiert, was hier zunächst und als erstes im Neubau, Neuplanung oder dergleichen mehr auch realisiert und angegangen werden muss. Manchmal ist es ja auch so, dass Kanäle sich verbreitern, dass wir Durchfahrtshöhen beispielsweise am Kanalnetz verbreitern, weil andere Infrastruktur, also andere Binnenschiffstypen, Container als Beispiel genannt, dort fahren sollen und zweireihige oder zweilagige Container, die eben von der Ökonomie her sinnvoll sind, passen halt nicht unter jede Brücke hindurch, weil man vor 50, 60, 70 Jahren an diesen Transportweg im Binnenbereich beispielsweise nicht gedacht hat.
Wenn wir uns anschauen, wenn wir zum Beispiel die Elbe hochfahren, dann höre ich von Kapitänen und von anderen immer wieder, das ist ein bisschen kompliziert, weil da sind so viele Behörden zuständig letztendlich. Ich habe da draußen natürlich die Revierverwaltung, dann kommt irgendwann so die Verkehrssteuerung den Fluss hoch und dann kommt irgendwann noch der Hafen. Das ist ja letztendlich auch analog zu den Zuständigkeiten, die bei Ihnen da sind. Sie sind ja nicht für den Hamburger Hafen zuständig, aber trotzdem werden da Anforderungen gestellt. Das betrifft ja jeden Hafen. Ist das manchmal schwierig, da zu einer Priorisierung hinzukommen, dass man sagt, naja, ich gucke eher dann mal, dass ich vielleicht Kiel voranbringe, aber dafür fällt Flensburg ein bisschen hinten runter, weil da ist nicht so viel.
Wir müssen vor allen Dingen darauf achten, dass wir die Schnittstellen zu den kommunalen und auch Landesinstitutionen, die dort Zuständigkeiten haben, aktiv halten und auch pflegen. Nach außen hin darf es eigentlich kein Problem darstellen, wie wir uns intern auf der Behördenseite organisieren. Das müssen wir schon alleine hinbekommen. Die Bürgerinnen und Bürger, die Nutzer und Nutzerinnen sollen davon möglichst wenig mitbekommen. Ja, Hafen ist Zuständigkeit natürlich. Wenn wir jetzt beim Hamburger Hafen, wo wir hier halt heute gerade auch sind in Hamburg sprechen, ist es das Land Hamburg, das dort Betreiber ist. Aber da haben wir mehrere Gesprächszirkel, Arbeitskreise und dergleichen mehr, die eben eins gewährleisten, dass an den jeweiligen Übergängen eben nicht in irgendeiner Form Kollisionen entstehen, sondern sanfte und professionelle Übergänge gestaltet werden.
Erik Ullmann, seit Januar sind Sie in diesem Amt. Wie wird man Leiter der größten zivilen Bundesbehörde? Ruft da der Verkehrsminister an?
Ui, dann hätte ich mich wahrscheinlich noch mehr erschreckt. Nein, das ist ganz einfach ein Headhunter gewesen, der mich angerufen hat im letzten Jahr. Ich weilte gerade an der Ostsee, hatte ein gut gekühltes Glas Sauvignon Blanc in der Hand und blickte auf die Ostsee und dann klingelte das Handy. Und da es eine Berliner Nummer war, ich mir gedacht habe, es könnte gegebenenfalls wichtig sein, bin ich ausnahmsweise in meinem Urlaub tatsächlich auch, oder habe ich dieses Telefonat entgegengenommen. Ja, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf über ein ganz normales Auswahlverfahren, an dessen Ende tatsächlich auch ein Abschlussgespräch natürlich mit Dr. Wissing stand, weil das ja schlussendlich auch sein Verantwortungsbereich ist und natürlich auch seine Zustimmung für die Besetzung dieser wichtigen Position vorliegen musste.
Und haben Sie es bereut, dass Sie abgenommen haben an der Ostsee?
Nein, um Gottes Willen. Erstmal war ich sehr beschwingt an dem Tag, wie Sie sich das vorstellen können. Olaf Sauvignon Blanc und so ein Anruf, das befruchtet natürlich die Gedanken. Nein, das ist eine unfassbar charmante, eine unfassbar vielfältige und auch eine große Aufgabe. Und ich merke, dass unfassbar viel Potenzial hier in der Behörde steckt. Und ich verstehe es als meine Aufgabe und meine Rolle, uns so ein Stück weit fit für die Zukunft zu machen. Da gibt es unterschiedliche Bereiche, wo wir schon ganz gut zurande sind, wo wir aber sicherlich noch deutlich besser werden können. Digitalisierung und zwar in einem größeren, geordneten Umfang, sodass wir auch künstliche Intelligenz und dergleichen mehr bei uns als Standardsystem nutzen können.
Ein riesiges Thema, darüber sprechen wir gleich. Erstmal interessiert mich noch Ihr ganz persönlicher Werdegang. Sie kommen aus Niedersachsen, sind geboren in Hannover?
Richtig, mit Leinewasser getauft.
Aufgewachsen auch?
Ja, auch in Hannover. Stadtpflanze sozusagen.
Stadtpflanze. Gab es eigentlich damals einen Berufswunsch des jungen Erik Ullmann, der gesagt hat, ich will Feuerwehrmann, Pilot oder Rechtsanwalt werden?
Also das wechselte je nachdem, welche Serien in den 80ern gerade en vogue waren natürlich.
Da gab es auch Knight Rider oder sowas.
Ich meine jetzt eher die deutschen Serien und denke da an die Schwarzwaldklinik. Da war plötzlich die Ärzte weit vorne. Dann gab es eine Anwaltsserie, dann waren es wieder die Anwälte. Schlussendlich ist das mit dem Studium ganz praktisch bei mir verlaufen. Ich hatte 3 Studienoptionen, einmal Humanmedizin, einmal BWL, also Betriebswissenschaftslehre und dann Rechtswissenschaften. Dann kam ich von der Bundeswehr zurück, hatte diese 3 Studienplätze und war ein bisschen überfordert, bin zu meinem alten Tutor in die Schule gegangen und der hat das relativ locker mit mir und souverän gemacht. Erik, wollen Sie denn wirklich tatsächlich so tief in Menschen einsteigen, Arzt? Nein, okay, Strich. Wie ist Ihr Verhältnis zu Zahlen? Angespannt, Aufstrich. Was ist Ihr Medium, das Wort? So bin ich dann zu meinem Jurastudium gekommen und ich habe es nicht bereut.
Das heißt, Sie müssen aber ein super Abitur gemacht haben.
Ach Gott, das hätte deutlich besser werden können. Note kann ich ja verraten, ganz so schlimm ist es nicht, 2,1, aber eine Prüfung ist mir ein bisschen entglitten, aber es ging schon.
Der Jurist, der Fertige dann, hat relativ schnell den Weg in die Verwaltung gefunden, ist das richtig?
Eigentlich gar nicht. Das Einzige, was ich nicht werden wollte, ist Verwaltungsmitglied. Ich habe als Student tatsächlich ein Praktikum in der damals noch existierenden Bezirksregierung Hannover vollzogen und danach war ich mir ziemlich sicher, dass ich alles machen werde, außer Verwaltung. Aber mein Lebensweg hat mich tatsächlich in die Richtung ein Stück weit gebracht, habe eine kleine Kurve auch in der Politik gemacht, war mal Fraktionsgeschäftsführer einer Landtagsfraktion so und habe darüber dieses politische Handwerk gelernt und bin dann Schrägstrich als konsequente Fortentwicklung rüber in die Landesverwaltung in Niedersachsen gewechselt. Und dort habe ich in den letzten 25 Jahren ganz unterschiedliche Führungsämter und Funktionen immer so ein bisschen an der Nahtstelle zwischen Politik und Verwaltung ausüben dürfen. Und das ist sehr, sehr spannend. Abschließend kann ich nur sagen, ich bereue es nicht. Jeden Job, den ich da gemacht habe, kannte ich zwar vorher nicht, aber es war eine Bereicherung, jedenfalls für mich.
Bevor Sie in den Bereich Schifffahrt gingen, waren Sie in Niedersachsen für die Straßen zuständig. Ja. Nun sind Sie in eine Branche gewechselt, die, ich sag's mal vorsichtig, sehr traditionell ist. Man kann auch sagen, sehr konservativ. Kommen da rein in die Schifffahrtsbranche, Wasserbau und so weiter, haben sowas vorher noch nie gemacht. Wie ist man Ihnen begegnet?
Offen, interessiert, neugierig. Natürlich spüre ich auch, dass das Interesse der Leute an meiner Person besteht, aber nicht wirklich an meiner Person, sondern was habe ich mit der Behörde, was habe ich mit dieser Infrastruktur, mit den Infrastrukturen auch tatsächlich vor. Für mich ist wichtig, immer zwei Punkte auch zu betonen. Ich bin hierher gekommen, um zu gestalten. Ich bin mäßiger Verwalter, bin aber ein ganz guter Gestalter. Und dazu habe ich ein paar Skills, wie man es neudeutsch sagt, die mir auch üblicherweise helfen, diese Dinge so weit nach vorne zu bringen. So, und alles andere ist dialogbasiert. Natürlich habe ich meine Vorstellung, bin jetzt aber nicht fixiert auf ganz bestimmte Punkte, sondern bin da auch offen. Pflege den regen Austausch mit ganz vielen Stakeholdern, weil es auch für mich wichtig ist, überhaupt Interessenlagen einzuholen und überhaupt erstmal zu verstehen, wo stehe ich hier, wo geht die Reise hin, habe aber natürlich aufgrund der Vielzahl der Gespräche und meiner Vorerfahrung eben schon einfach einen Instrumentenkasten an Bord, den ich sicher anwenden kann und den möchte ich hier gerne zur Geltung bringen.
Wir haben schon viel geredet über das, was Sie mitbringen für Ihr Amt an der Spitze der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Es gibt da zunehmende Herausforderungen und auch immer knapper werdende Bundesmittel. Sie müssen damit klarkommen. Wie zukunftsfest ist die Behörde tatsächlich und was haben Sie vor? Sie haben viel über Transformation, die uns da bevorsteht, gesprochen.
Also zukunftsfest ist sie in jedem Fall, weil die Aufgabe einfach vorhanden ist. Und eine Infrastruktur wie die Wasserstraßen und die seewertigen Zufahrten aufzugeben, ist ein No-Go. Also wird es die Behörde auch zukünftig geben. Jetzt geht es darum, ja, mit der Zeit zu gehen. Wir sind voll im Generationswechsel. In den nächsten 5 Jahren gehen 25% der Kolleginnen und Kollegen. Das sind rund 3200 Stellen. Ich müsste rein rechnerisch von heute an die gesamten 5 Jahre hindurch jeden Tag 2 Neueinstellungen vornehmen. Jeder, der den Arbeitsmarkt kennt, weiß, das wird nicht funktionieren. Also müssen wir effizienter und intelligenter arbeiten. Und damit kommen wir zu dem Bereich Digitalisierung. Wir sind natürlich schon sehr digital unterwegs, aber immer mehr oder minder als Insellösung. Wir haben rund 200 fachliche digitale Einzelanwendungen, die aber nicht untereinander kompatibel sind. Und was wir jetzt erstmal sicherstellen müssen, ist, dass wir einen Frame, einen Rahmen schaffen, damit diese Insellösungen aufhören und dass die ganzen kleinen Mosaiksteine zu einem Bild passig zusammengesteckt oder zusammengestellt werden können. Und wir müssen auch zusehen, dass wir intelligenter arbeiten, dass wir uns von allen Arbeiten, die Digitalisierung oder Digitales oder KI tatsächlich leisten kann und damit auch Kapazitäten der Kolleginnen und Kollegen freischaufelt für die wichtigen Aufgaben, dass wir das so weit in die Wege leiten, dass eben dieser Schritt gewährleistet ist.
Ich würde gerne mal auf das Thema Digitalisierung, was Sie angesprochen haben, zurückkommen. Wie weit kann man das treiben? Also es ist natürlich ein Stück weit Optimierung von Abläufen, das ist mir klar, aber sehen wir das dann letztendlich auch, dass Steuerung auf dem Nord-Ostsee-Kanal zum Beispiel vielleicht nicht mehr durch Lotsen stattfindet, dass die Schleusen man da keinen mehr zu Gesicht bekommt, außer dem vielleicht den Festmacher, der die Leine annimmt. Also wie weit kann man das treiben?
So weit, wie es irgendwie geht. Und ich habe einen ganz einfachen Grundsatz. Veränderung um ihrer selbst willen ist nicht der Ansatz, den ich pflege, sondern es muss einen Mehrwert für uns haben. Wir haben ein Aufgabenspektrum und diese Aufgaben müssen wir erfüllen. Wenn wir das mit Bordmitteln nicht hinbekommen, müssen wir uns überlegen, wie wir das schaffen. Wir können auch externe Dritte einschalten, Firmen und dergleichen mehr, die das für uns machen. Aber wesentlich wird sein, dass wir unsere eigenen erstmal internen Abläufe verschlanken, effizienter werden, intelligenter arbeiten. Mit intelligent meine ich, dass wir von vielen Dingen, Dokumentation, Weiterleitung, Anweisung, diese ganzen internen Prozesse, die da ablaufen, weitestgehend entlastet werden, bis auf die Dinge, wo wirklich ein menschlicher Bearbeiter eine Entscheidung treffen muss oder einen Weg skizzieren muss oder einen Entwurf finden muss. Und natürlich ist die Zukunft, dass wir versuchen, die Schleusen fernzusteuern und zu poolen. Nicht, weil wir es toll finden, sondern weil es ein Gebot der Stunde ist. Wir wollen die Aufgabe sicherstellen. Wir wollen attraktive Öffnungs- und Bedienzeiten für die Schleusen sicherstellen. Und das geht nur, indem wir tatsächlich solche Aufgaben dann auch versuchen, ein Stück weit zu zentralisieren. Wenn es um Anträge im Geschäft zu Bürgerinnen und Bürgern oder auch unseren Gewerbetreibenden gilt, kann man das bis zum gewissen Grade tatsächlich auch standardisieren und auch KI für die jedenfalls in bestimmten Schritten für die Bearbeitung einsetzen. In der Planfeststellung, die unfassbar viele Kapazitäten in Anspruch nimmt und die bei jedem größeren Veränderungsprozess, wenn wir eine Brücke höher oder breiter machen, tatsächlich auch ins Spiel kommt, da können wir auch viel in dem Bereich machen. So, unsere ganze Verkehrstechnik, da sind wir jetzt dabei, das auf 2. bzw. 3.0 umzustellen, um schlankere Strukturen zu haben, ein besseres Ergebnis nach außen anbieten zu können und gleichzeitig auch ein Stück weit so dem Generationswechsel und auch dieser schlechten Arbeitsmarktsituation entgegenzuwirken.
Digitalisierung, man sagt immer digital, der Computer macht weniger Fehler als der Mensch. Wir haben es aber gerade erlebt, dass auch digital Menschen Fehler machen, die große Auswirkungen haben. Stichwort Sicherheitsupdate, was dann Flughäfen und so weiter lahmgelegt hat. Spielt zum Beispiel dieses Ereignis eine Rolle bei Ihren Überlegungen? Lernt man aus solchen Sachen, wenn man selber mitten in so einer Digitalisierungsphase steckt?
In jedem Fall, wir sind ja eingebettet in ein System der Bundesverwaltung und dort gibt das Bundesinnenministerium natürlich den Sicherheitsstandard vor. Und dieser Sicherheitsstandard ist so, dass wir also es schon möglichen Störern, Aggressoren oder auch Terroristen sehr, sehr schwer machen, unsere digitalen elektronischen Systeme anzufassen. Wir haben autarke Netze, die nicht mit dem normalen Netz gekoppelt sind. Wir haben diverse Sicherheitsverfahren, die halt bei uns verpflichtend eingehalten werden müssen. Und das sind natürlich alles Voraussetzungen, die wir auch für die zukünftige Digitalisierung als Grundlagen berücksichtigen müssen. Dabei müssen wir dann aber auch schauen, dass wir natürlich noch einen flüssigen Arbeitsprozess hinbekommen, weil die Sicherheit ist das eine, es nutzt uns aber nichts, wenn das System nicht funktioniert oder vor Ort nicht angewandt werden darf, weil beispielsweise ganz praktisch ein externes Gerät, Smartphone, sich da nicht mit unserem internen Sicherheitsnetz koppeln darf. Aber wir haben da auch unterschiedliche Hierarchien, wo wir auch sagen, das ist jetzt top-prioritär, Verkehrssteuerung und dergleichen mehr, wo man beispielsweise dann auch potenziell Schiffsunfälle produzieren könnten. Da gilt natürlich ein ganz anderer, wesentlich höherer Sicherheitsstandard als in unserer normalen Kommunikation. Aber auch dort haben wir auch einen Standard, der eben gewährleistet, dass möglichst keine externen Angriffe vollzogen werden können.
Also sowas wie Hackerangriffe, Hackererpressungen zum Beispiel gegen große Krankenhäuser, das kann beim Bund nicht passieren?
Also ich möchte das jetzt nicht in Absolutheit ausschließen, weil dann passiert es auch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das bei uns passiert, ist deutlich geringer als bei allen anderen Playern, weil eben die Standards so hoch sind, weil wir auch einen Riesenapparat dahinter, nicht wir als Behörde, wir sind Nutznießer, wir haben Dienstleister, die das für uns bundesweit realisieren, da sind, die eben dafür für eins jedenfalls sorgen, das ist Sicherheit.
Herr Oehlmann, wir haben schon viel gesprochen über die Baustellen an den Küsten. Das größte Netz, das sehen wir ja letztendlich hier im Norden gar nicht, sondern das ist ganz weit im Binnenland, die Binnenwasserstraßen. Sie sind für den Rhein zuständig, Sie sind für hunderte Kilometer Kanäle zuständig. Gibt es da ähnlich große Baustellen? Wir hören immer nur Schiffshebewerk hier südlich von Hamburg-Scharneberg, aber da gibt es wahrscheinlich genauso große Baustellen, die wir hier nicht auf dem Zettel haben, oder?
Ganz sicher. Wobei die Größe der Baustelle vielleicht nicht mit dem Bauvolumen korreliert. Ein ganz wichtiges Projekt ist beispielsweise die Ladeoptimierung Mittelrhein. Da geht es darum, in Niedrigwasserphasen den Mittelrhein sicher schiffbar zu halten, weil die chemische Industrie, weil die Stahlindustrie, die Anrainer sind, eben am Rhein eine Versorgungssicherheit benötigen und wesentlich auch das Binnenschiff als Verkehrsträger nutzen. So, da ist der rein technische Eingriff, das Umgestalten des Rhein Flussbett ist sozusagen gar nicht so groß. Das sind die Umgebungsfaktoren, weil wir uns im Weltnaturerbe bewegen, eigentlich die, die bei uns die größeren Herausforderungen anbelangt. Aber ansonsten sind wir auch dabei, die Schleusen auf die derzeitige und auch zukünftig zu erwartende Schiffsgröße zu optimieren und auszubauen. Das heißt, überall dort, wo geringere Schleusengrößen auch vorhanden sind, beginnen wir jetzt sukzessive eben diese zu ersetzen, um das Normalmaß mit 130 Metern oder dergleichen mehr auch tatsächlich jetzt zukünftig zu realisieren. Da ist es eigentlich nicht ein Einzelprojekt, was sozusagen sehr stark heraussticht, so wie der Nord-Ostsee-Kanal. Da ist es die Summe der vielen kleinen Ansätze, die wir da haben.
Sie haben das Niedrigwasser im Rhein angesprochen. Mhm. Man hat das Gefühl, das nimmt zu. Ist das Klimawandel oder ist es letztendlich auch so eine Mischung aus, wir haben Wetterveränderungen, es gibt immer Schwankungen und dann werden die Schiffe größer und brauchen auch mehr Tiefgang.
Für die Oberelbe trifft das ja auch zu.
Die Frage, ob das tatsächlich dem Klimawandel geschuldet ist, überlasse ich gerne den Fachleuten, den Kachelmännern und Co. Ich kann nur sagen, dieses Jahr haben wir alles, aber kein Niedrigwasser. Wir sind so feucht unterwegs wie selten und auch über die Jahrhunderte hinweg gab es immer natürliche Phasen, wo der Wasserstand einfach niedriger ist, in der Regel im Herbst. Das ist naturgegeben so. Und wenn wir mit natürlicher Infrastruktur arbeiten, haben wir auch keine Chance, sozusagen regulierend da einzugreifen. Beim Kanalnetz ist es anders. Da gewährleisten wir ja 24/7 über das gesamte Jahr hin ein Wasserspiegel. Da sind wir unabhängig von solchen Phänomenen. Und ja, in der Tat, wir versuchen natürlich auch durch wasserbauliche Maßnahmen dort, wo es geht, durch moderate Eingriffe in das Flussbett, trotz Niedrigwasser eine Schiffbarkeit zu erzielen. Aber dafür brauchen wir auch, also wenn wir die Infrastruktur nicht zu 100% den Erfordernissen, den Transporterfordernissen anpassen können, dann ist es auch hilfreich, dass sich die Kubaturen der Schiffe, also der Transporteure, dem anpassen. Und da gibt es ja jetzt auch neue Modelle, die eben auch in Niedrigwasser mit voller Beladung tatsächlich operieren können. Das Problem dabei ist nur, dass der Lebenszyklus eines Binnenschiffes 50 bis 60 Jahre anbelangt. Und da sind natürlich Innovationen dann schwierig in diesen Prozess hineinzubekommen.
Sie haben von den 130 Meter Schiffen gesprochen. Davon sind wir auf der Elbe, hier stromaufwärts, weit entfernt. Nach der Wiedervereinigung wurde viel über Ausbaupläne diskutiert, aber so richtig passiert, um letztendlich auch Binnenschifffahrt bis nach Berlin und weiter stromaufwärts hinzubekommen, da kommt man nicht voran. Woran liegt das?
Nun ja, wir haben begrenzte Möglichkeiten und die begrenzten Möglichkeiten bedeuten natürlich auch, dass wir Prioritäten setzen müssen. Die Prioritäten werden einerseits über den Bundesverkehrswegeplan gesetzt und ein paar externe Faktoren auch ein Stück weit dann durch unsere personelle und auch unsere Ressourcensituation gegeben. Und da geht es eben darum, wie sehr wird diese Infrastruktur für wirtschaftliche und sonstige Anwendungen benötigt? Und das setzen wir natürlich in Relation bis zum gewissen Grade auch zu den Wasserstraßen. Und da gibt es eben prioritäre Wasserstraßen, Rhein beispielsweise, dann Weser, natürlich die Elbe auch, aber nicht in dem von ihm genannten Bereich. Das heißt aber nicht, dass wir die Bereiche komplett aus den Augen verlieren. Ich habe schon zu Beginn des Interviews auch von diesem Multiprojektmanagement gesprochen, damit eben solche kleineren, in Anführungsstrichen, oder vielleicht nicht ganz so prioritären Projekte nicht vom Tisch fallen, haben wir da eine klare Rangfolge festgelegt, wo auch dann diese in einem Verhältnis von, ich sag mal, 1:1, auch diese Projekte immer angegangen werden, damit die auch eine Chance auf Realisierung haben.
Man hat aber so das Gefühl, dass die Vorteile der Binnenschifffahrt, der Binnenwasserstraßen noch nicht überall angekommen sind. Wenn man sich das anschaut, die Straßen sind voll, die Bahn, naja, geht so leidlich und Flüsse und Kanäle im Lande, sieht man mal von den Großen ab, sind leer. Was kann man tun, um mehr Ladung auf die Wasserstraßen, auf die Binnenschiffe zu verlagern?
Klasse Frage. Das frage ich mich schon die ganze Zeit, seitdem ich jetzt hier Verantwortung für die Behörde übernommen habe. Ich sprach von den Systempartnern. Wir sind natürlich ein zentraler Systempartner, weil wir für die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur stehen. Aber ich kann nur sagen, gerade weil ich aus dem Straßenbau komme, die Verfügbarkeit der Binnenwasserstraßen ist zu über 98% über das Jahr gewährleistet. Diesen Prozentsatz hätte ich in der Straße sofort akzeptiert. Die Infrastruktur funktioniert. Jetzt liegt es an den anderen Systempartnern zu schauen, ob sie auch die richtigen Angebote formulieren. Beispielsweise Schwer- und Großraumtransporte, die insbesondere natürlich Brücken und Straßen sehr stark beanspruchen. Ob wir die nicht verpflichten, stärker, es ist jetzt schon die Verpflichtung, es wird nur nicht gelebt, tatsächlich auf die Wasserstraße bekommen. Regelverkehre einzurichten, Pendelverkehre. Wir müssen es irgendwie schaffen, diese Schnittstelle zwischen Logistik und Binnenwasserstraße, die müssen wir relaunchen, neudeutsch, die muss funktionieren. Und da ist viel zu häufig jetzt ein Bruch in der Kette da. Warum? Weil die Logistiker sagen natürlich, never change a running system, ich habe meine LKWs oder andere Transportmöglichkeiten und dann braucht es schon ein sehr gutes Argument, um zu sagen, wir wechseln auf die Binnenwasserstraße. Aber ich kann nur sagen, die Verfügbarkeit von Straße und Schiene wird in den nächsten 10, 15 oder auch 20 Jahren immer weiter eingeschränkt verfügbar sein. Und dann wird es vielleicht auch eine Notwendigkeit sein, die Binnenwasserstraße zu nutzen. Plus den ökologischen Vorteil, Stichwort CO2-Bepreisung, der natürlich ganz klar in Richtung Binnenschiff läuft.
Ihre Vorgänger haben ein Großprojekt gehabt, die Elbvertiefung, 1 Meter im Schnitt mehr Tiefgang für große Schiffe. Das ist im vorletzten Jahr abgeschlossen worden und dann ist es letztendlich schon wieder 0,5 Meter zurückgedreht worden. Wann kann man wirklich sagen, jetzt sind wir durch mit der Elbvertiefung?
Also, wir sind ja laufend dabei, gewissermaßen die Elbe zu vertiefen, weil das Thema Verschlickung ja eins ist, was der, ich sag mal, Grundvertiefung immer wieder negativ in die Karten spielt. Und haben wir jetzt leider den negativen Effekt zu verzeichnen, dass wir Munition gefunden haben, die eben.
Für Cuxhaven.
Ja, beispielsweise, die eben erstmal eine Situation produziert haben, wo wir jetzt den Untergrund safe machen müssen. Das heißt, die Untersuchung, die Kampfmittelräumer müssen erstmal grünes Licht geben, dass wir tatsächlich wieder in die Baggerarbeiten hineinkommen. Gleichwohl sorgen wir natürlich dafür, dass die Fahrrinnen funktional sind und trotzdem jetzt nicht zu 100% in der voll angedachten Tiefe, aber in weiten Teilen verfügbar sind, sodass es zu relativ milden bis keinen Auswirkungen tatsächlich auf die Schifffahrt kommt. Wir sind jetzt dabei, tatsächlich konkret auch diese betreffenden Bombenfelder zu räumen. Nur ist es da wieder zu einer kleinen Schiffskollision gekommen, wie das gelegentlich so ist. Das Leben spielt einem nicht immer nur positiv in die Karten, sondern manchmal auch in die andere Richtung. Aber auch da kann ich sagen, Schiff ist jetzt demnächst, ich glaube Ende des nächsten Monats, wieder einsatzfähig. Und wir werden mit Nachdruck dafür sorgen, dass wir jetzt schnell diesen Bereich flott machen, um dann auch tatsächlich die Solltiefe zu erreichen.
Gibt es da eine zeitliche Prognose? Wann werden Sie da sagen, und jetzt können wir wieder richtig baggern?
Ich glaube, der gesamte Prozess, da kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich würde mal sagen, das dauert so ein knappes Jahr. Aber jeder Bereich, der jetzt schon geräumt ist, wird dann auch später schon in die Vertiefung überführt. Das heißt, wir haben das auch so getaktet, dass wir möglichst natürlich auch die Bereiche, die fahrrinnenaffin sind, also wo eben eine höhere Priorität besteht, tatsächlich auch den Bereich zu räumen, also prioritär auch räumen, dass wir eben schnell auch die Schifffahrt wieder in den optimalen Zustand versetzen können.
Sie haben den Schlick angesprochen. Da streiten ja Hamburg und Niedersachsen immer darüber, wo der Schlick schließlich verklappt wird. Und Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt hat vor einiger Zeit gesagt, die zuständigen Bundesbehörden seien derzeit scheinbar personell nicht ausreichend ausgestattet, um Anträge zeitnah zu bearbeiten. Welche Bundesbehörde meint sie denn da?
Das ist jedenfalls nicht meine Behörde. Es sind 3 oder 4 Behörden, die dort tatsächlich auch wissenschaftlich, operativ, genehmigungstechnisch beteiligt sind. Ich glaube nicht, dass es an der personellen Besetzung liegt, sondern es ist ein diffiziles Feld und wir haben hier wieder streitende Interessen der Länder. Es gibt ja auch noch Anrainer Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die wiederum eine ganz eigene Position in dieser Themenstellung haben und es vielleicht auch nicht so ganz als akzeptabel finden, dass Sediment aus dem Bereich Hamburg dann vor ihre Küsten gespült wird. Und das ist Gegenstand ja diverser Runden, wo wir versuchen, einen Ausgleich herzustellen, dass wir eben irgendwann mal zu einem Kompromiss kommen.
Aber Sie haben ja eine niedersächsische Hintergrundgeschichte.
Ja.
Heißt das jetzt automatisch, dass Sie auch in Ihrer neuen Funktion da skeptisch gegenüber dem Plan stehen, was Hamburg in der Außenelbe Schöhörn verklappen will?
Nein, also erstmal bin ich da leidenschaftslos. Was geht, das sollten wir machen. Die Bundeswasserstraße muss funktionieren und Hamburg als Tor zur Welt hat natürlich nicht nur eine große Bedeutung, es hat die Bedeutung. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir die Infrastruktur auch da tauglich für ausgestalten. Und eine zukunftsfeste Lösung ist schlussendlich für den Hamburger Hafen das Beste, was es geben kann. Und da muss es irgendwann mal zu einem Kompromiss kommen. Das ist allerdings ein sehr politischer Prozess. Und da ist es aus Ländersicht natürlich sehr schnell getan, den Bund vor die Klammer zu ziehen. Aber ich kann nur sagen, auch gerade weil ich eben ehemaliger Ländervertreter bin, da müssen auch die Bundesländer ein Stück weit mit dazu beitragen, dass ein Kompromiss gewollt wird und auch möglich ist. Und da haben wir, glaube ich, noch Luft nach oben.
Eine andere Variante, die immer wieder diskutiert wird, ist, warum schaffen wir es nicht ganz weit raus in die Außenwirtschaftszone? Das hakt aber auch so ein bisschen. Das ist nicht Ihre Behörde zuständig, das weiß ich, aber wäre das auch für den Bund eine Lösung, damit man dieses Dauerkonfliktthema, wohin mit dem Schlick, vielleicht ein bisschen von den Ländern fernhält?
Also weniger für uns als Bund. Wir haben noch Spülfelder, die deutlich näher gelegen sind, die auch noch Kapazitätszuwächse erlauben tatsächlich. Es ist beispielsweise für HPA, also die Hamburger Port Authority, am Punkt. Allerdings geht es da auch um die Ökonomie, wenn sie 4 Stunden hin und 4 Stunden zurückfahren. Und das Ganze läuft ja nicht, also üblicherweise wird gebaggert und auf demselben Schiff, wo gebaggert wird, wird auch das Nassgut gelagert. Und dann fährt dieses Schiff 4 Stunden zu dieser Außenrede und fährt wieder zurück. Ich war gerade zufällig zu Wochenbeginn auf Helgoland und habe mir dort unsere Niederlassung angeschaut. Und ein Steinwurf, in Anführungsstrichen entfernt von Helgoland, ist ja einer von diesen möglichen Absatzpunkten. Denn ist es offenkundig nicht ökonomisch. So, und das ist allerdings jetzt eine Fragestellung, die ich nicht als Bundesvertreter zu entscheiden habe, sondern das ist eine, die die Ländervertreter oder diejenigen, die eben mit der Hafenwirtschaft hier verkoppelt sind, das auch tatsächlich zu treffen haben. Aber optimal, ehrlich gesagt, ist anders.
Solche Großprojekte wie die Elbvertiefung sind ja durchaus umstritten. Die einen sagen, wir müssen die Qualität der Bundeswasserstraße Richtung Hamburger Hafen erhalten. Die anderen, die Umweltverbände, halten die letzte Elbvertiefung für gescheitert, weil immer mehr gebaggert werden muss und weil die Böschungen unter Wasser immer wieder absacken. Kann man solche Großprojekte wie die Elbvertiefung, wie die Weservertiefung heute überhaupt noch angehen, angesichts immer größer werdender Umweltvorgaben und natürlich der Probleme, die mit der größeren Fließgeschwindigkeit daherkommen?
Also ich kann nur sagen, leichter ist es nicht geworden durch die komplexe Vorschriftenlage, die wir haben. Auch das Planfeststellungsrecht ist ja mittlerweile eins, in dem man in einem Verfahren locker über bestimmte Teilthemenstellungen promovieren kann, wenn man es denn vorhat. Aber unsere Aufgabe ist es, die Bundeswasserstraßen nutzbar zu machen. Sie stellen die zentrale Tor-Gateway-Funktion in die Welt dar. Und alles, was dafür notwendig ist, ist nach meiner beruflichen Auffassung notwendig, aber auch nach meiner persönlichen Auffassung notwendig. Ganz einfach. Die Bundesrepublik Deutschland, wir alle befinden uns gerade in einer wirtschaftlichen Situation, die ich mal als angespannt bezeichnen möchte. Das Wirtschaftswachstum ist nicht mehr so richtig verzeichnbar, es dümpelt bei 0, irgendwas. In der Gegend herum, alle Konkurrenten in der Welt ziehen ein Stück weit oder einige Konkurrenten ziehen ein Stück weit an uns vorbei. Wenn wir jetzt den Kardinalfehler machen, bei einem sicheren Fundament, das Deutschland immer als Wirtschaftsstandort ausgezeichnet hat, die Funktionalität der Infrastruktur, Einschränkungen hinzunehmen, weil wir auf kurzfristige oder auf, ich sag mal, auch ein bisschen Zeitströmung reagieren wollen, dann laufen wir Gefahr, dass wir dieses Fundament aus der Hand geben. Und wenn dieses Fundament einmal weg ist, das wieder hinzubestellen, da fehlt mir die Fantasie, ehrlich gesagt, wie das funktionieren soll. Also klares Plädoyer dafür, natürlich muss es erhalten werden. Jetzt ist die Frage, wie tief etc. pp. Letztendlich ist die Fragestellung, ob es ein Erfolg war oder nicht, auch akademisch, weil wir sind jetzt da, die Notwendigkeiten sind da, die größte Containerschiffgeneration kann nur dann fahren.
Erik Ullmann, da könnten wir an dieser Stelle über eine sinnvolle nationale Hafenstrategie sprechen, aber das ist eine andere Sendung.
Das Hamburger Hafenkonzert mit Erik Ullmann, dem neuen Leiter der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Deutschland. Wenn wir anschauen, Sie haben viele große Baustellen, aber ich glaube, eine der größten ist ja letztendlich der Nord-Ostsee-Kanal. Da wird seit Jahren über den Ausbau von Schleusen und auch von Streckenführung geredet. Vielleicht geben Sie uns mal einen Überblick, wo stehen Sie da und wo wollen Sie in 2 oder 3 Jahren sein?
Also zunächst mal ist es in der Tat unser größtes Einzelprojekt. In Gesamtgrößenordnung möchte ich auch mal das Investitionsvolumen nennen. 2,5 Milliarden, die wir nur für den Nord-Ostsee-Kanal über die Jahre hinweg und auch noch zukünftig als Summe investieren werden. Dazu, um eine Relation zu bekommen, der Gesamtetat der WSV beträgt 1,8 Milliarden. Das ist also schon ein richtiges Projekt. Und wir versuchen alles möglich zu machen, um diese wichtige Infrastruktur, die auch gerade für den Hamburger Hafen natürlich eine zentrale Anbindung darstellt, zukunftsfähig zu gestalten. Und haben wir mit der fünften Schleusenklammer in Brunsbüttel ein bisschen Probleme gehabt, aber auch die ist auf dem Weg. Wir haben jetzt einen Trockendock installiert, damit auch die leidige Diskussion, also früher mussten wir immer gesamte Schleusenbereiche sperren, wenn beispielsweise diese Schleusentore gewartet werden mussten. Das sind relativ große Objekte, die sie da bewegen. Wir haben beispielsweise keine Privatfirmen gefunden, die das warten wollten, weil andere Aufträge lukrativer waren als unserer dann Kleinauftrag. So, jetzt haben wir aber die Konsequenz daraus gezogen und werden uns für die Zukunft in die Lage versetzen, die Wartung selbst zu vollziehen, weil wir die Infrastruktur ein eigenes Trockendock haben. Wir hatten ein Problem mit beispielsweise den rutschenden Böschungen. Auch dieses Problem ist weitestgehend stabilisiert, bis auf wenige Bereiche, die aber auch nicht mehr Fahrrinnen relevant sind, haben wir das Problem in den Griff bekommen, indem wir die Fahrgeschwindigkeit einheitlich reduziert auf die Fahrgeschwindigkeit, die für größere Schiffseinheiten eh schon der Fall war. Die kleineren mussten sich dem anpassen, was dazu führt, dass eben weniger Böschungssenkungen tatsächlich vorhanden waren. Warum? Weil die Einsätze von Quer- und sonstigen Strahlrudern jetzt etwas geringer geworden sind. Es hat den positiven Effekt, dass wir die Schleusenabfertigung besser staffeln können, weil die Perlenkette, die wir da sozusagen über den Nord-Ostsee-Kanal aufreihen, jetzt enger geknüpft werden kann. Und insgesamt führt es nur dazu, dass, ich glaube, knappe 40 Minuten tatsächlich als Mehrbelastung herausgekommen ist. Ich möchte, Sie haben gefragt, wo ich in den nächsten 2 Jahren stehen möchte. Ich möchte in jedem Fall, ob es in den 2 Jahren klappt, weiß ich nicht, die Infrastrukturen, die wir da im Bau haben, möglichst schnell auch tatsächlich eröffnen können. Ich will diese Infrastruktur leistungs- und lebensfähig halten. Und ich möchte auch, dass sie ihre Geltung in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit bekommt, die eigentlich so eine große Infrastruktur wie der Nord-Ostsee-Kanal auch verdient.
Grundsteinlegung für die fünfte Schleusenkammer war 2012. Damals sagten sowohl der Bundesverkehrsminister als auch Ihr Vorgänger, Herr Witte, dass 2020 die ersten Schiffe durch die fünfte Schleusenkammer fahren werden. Jetzt haben wir 2024. Wann wird da mal ein Schiff fahren?
Ich hoffe schnell. Ich möchte aus nachvollziehbaren Gründen jetzt kein konkretes Datum nennen. Ich weiß, dass wir zu Beginn tatsächlich große Schwierigkeiten hatten, aber diese Schwierigkeiten sind jetzt ausgeräumt.
Was waren die?
Wir hatten ein Ausschreibungsmodell gewählt, das Probleme bedeutete oder bereitet hat. Infolgedessen haben wir eine fehlerhafte Planung aufgesetzt. Die beauftragte Firma hat auch in eine Richtung geplant, die schlussendlich nicht zum Ergebnis geführt hat. Das haben wir jetzt alles auf andere Beine gestellt. Wir haben das konsolidiert. Moderne Planungsinstrumente mit Building Information Modeling kommen zum Einsatz. Alles, was an Beschleunigung möglich ist, haben wir an dem Projekt tatsächlich versucht zu realisieren. Allerdings, und das gehört zur Wahrheit und Ehrlichkeit auch dazu, ist es so, dass man die verschüttete Milch in den vorangegangenen Jahren halt nicht mehr zurückbekommt in das Behältnis. Das ist leider so.
Sie haben das Tempolimit angesprochen, was Sie ja letztendlich quasi als Notfallmaßnahme genommen haben, um die Böschung zu stabilisieren. Mhm. Bleibt das dauerhaft oder können Sie sagen, irgendwann, wir können da wieder schneller durch?
Derzeit ja. Unterschiedlichsten Gründen haben wir ja auch unterschiedlichste Unfallsituationen am Nord-Ostsee-Kanal zu verzeichnen, was uns immer so ein bisschen ratlos zurücklässt, weil theoretisch dürfte das nicht passieren, Lotsen etc. pp. Aber gleichwohl kommt es zu diversen Anfahrungen, Bösche, Schleusentore und dergleichen mehr. Infolgedessen, wir haben jetzt sehr gute Erfahrungen mit dem Tempolimit gemacht und da müssten schon gute Argumente auf dem Tisch liegen, um hier nochmal zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Aber natürlich sind wir da auch offen für die Diskussion, auch offen für den Dialog. Ich kenne ja den Ruf und den Wunsch auch der Reedereien und auch der Schiffsführerinnen und Schiffsführer tatsächlich wieder anders zu operieren. Das geht allerdings nur dann, wenn alle Systempartner auch ein Stück weit dafür Sorge tragen, dass unsere wunderschöne Infrastruktur nicht wieder zerstört wird.
Also das heißt 3 Jahre keine Unfälle, keiner, der gegen Schleusentor fährt und es geht wieder schneller, oder?
Könnte durchaus ein Ansatz sein, wobei, wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen über das Tempolimit eigentlich, die stehen dem sehr positiv gegenüber, ganz einfach deswegen, weil die Staffelung an den Schleusen und die vorher zu verzeichnenden Schleuszeiten, wo einfach dann festgemacht werden musste, heute in wesentlich geringerem Umfang zu verzeichnen sind. Infolgedessen hat es eigentlich zu einer Beschleunigung, einer Verflüssigung des Verkehrs geführt. Und da wir ja auch für die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs zuständig sind, ist das eine Option, die zwar aus der Not geboren, zugegeben, aber jetzt praktisch gesehen sehr viele Vorteile hat.
Erik Oehlmann, über zwei wichtige Dinge müssen wir noch sprechen. Zum einen über die Frage, woher kriegen Sie genug Fachkräfte für Ihre Megaprojekte?
In dem Bereich mache ich mir ehrlich gesagt weniger Sorgen, weil ich habe vorhin schon erwähnt, wir haben 1400 Auszubildende. Ich habe bei meiner Aufzählung höher, schneller, weiter vergessen, dass wir auch zwei Berufsbildungszentren haben. Wir bilden aus und in dem Bereich, wo wir selbst ausbilden, haben wir eine ganz andere Möglichkeit, als Arbeitgeber zu glänzen. Das sind in der Regel auch sehr regional begrenzte Räume, in denen wir dort unterwegs sind. Und da haben wir als Arbeitgeber ein gutes Standing und sind bekannt. Deswegen ist bei allen handwerklichen Berufen, die wir dort ausbilden und die genau die Praxis ausüben und die praktischen Tätigkeit vollziehen, im Prinzip die besten Chancen, tatsächlich auch den Nachwuchs zu steuern über die Ausbildungsschiene. Und das klappt auch ganz gut. Alle anderen Bereiche, wo wir akademisch unterwegs sind, da wird es ein bisschen komplizierter.
Aber für handwerkliche Berufe gilt dasselbe wie für Ingenieure. Der Markt ist groß und der Markt ist nicht so gestaltet, dass wir einen Überfluss an Personal haben. Das heißt, die Leute können sich aussuchen, wo sie arbeiten und sie werden dorthin gehen, wer am besten bezahlt. Die Behörde bezahlt nach öffentlichem Tarif. Ist das ein Problem?
Das ist in der Tat ein Problem, aber nicht im Verhältnis zur Wirtschaft. Die Entscheidung zwischen Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung fällt nicht über das Geld. Das ist mehr oder minder eine Typfrage. Allerdings, wenn wir uns im Bereich der öffentlichen Verwaltung selbst konkurrieren, das ist ein Problem. Wenn die Kommunen einen anderen Tarifvertrag haben als wir, der eine zahlt mehr, der andere zahlt weniger, beides ist öffentlicher Dienst. Das ist ein Problem, da hätte ich gerne Waffengleichheit. Ansonsten haben wir eben viele positive Faktoren, die wir auch in Stellung bringen können. Wir haben unfassbar interessante Projekte, an denen gearbeitet wird. Ich habe vorhin die gesamten Infrastruktur oder einige Infrastrukturen versucht aufzuzählen. Das sind Projekte, die man nicht so oft im Berufsleben auch tatsächlich live und aktiv begleiten darf oder dort auch eingreifen darf. Das hat eine gewisse Strahlkraft. Wir sind dezentral aufgestellt. Das heißt, eine ortsnahe Verwendung gibt es bei uns in jedem Fall. Sie können als Quereinsteiger bei uns tatsächlich auch, nachdem Sie von mir aus schon in anderen handwerklich-gewerblichen Berufen unterwegs waren, von mir aus auch von Projekt zu Projekt, national wie international gezogen sind, jetzt heimisch werden wollen, an einem Punkt tatsächlich auch ihren Arbeitsplatz und damit auch den Lebensmittelpunkt finden. Und ansonsten haben wir natürlich die ganze Palette der Möglichkeiten, die der öffentliche Dienst, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dergleichen mehr, eine Arbeitsplatzsicherheit bis zur Rente bietet, Aufstiegschancen etc. pp.
Und das zweite Thema, über das wir noch sprechen müssen, ist das Geld. Das kommt vom Bund. Hat Ihr zuständiger Minister, der für Verkehr, ein Einsehen mit dem Norden, was ja nicht immer so war bei den vergangenen süddeutschen Ressortministern, heißt, gibt es genug Geld für die maritimen Baustellen?
Nun, da ist die Ausgangslage für mich natürlich deutlich leichter. Mit Dr. Wissing habe ich einen ehemaligen Landesverkehrsminister, der am Rhein, auch Rheinland-Pfalz, ansässig war, der genau um die Notwendigkeiten und auch das Potenzial der Wasserstraßen weiß. Im letzten Haushaltsjahr sind aufgrund verschiedener Faktoren tatsächlich unsere Mittelzuweisungen auf 1,4 Milliarden reduziert worden und zurückgegangen. Jetzt haben wir aber wieder 1,8 Milliarden erhalten und zukünftig erfolgt ein sukzessiver Aufwuchs. Für mich ist es wichtig, dass wir diese Mittelsituation verstetigen. Und zwar deswegen wichtig, Infrastruktur ist kein Sprint. Das ist ein Doppelmarathon und das Verhältnis zwischen Leuten, die ich in der Unterhaltung einsetze und oder in der Planung und später im Bau, das kann ich nicht beliebig hin und her ziehen. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann hat das eine Folgewirkung von 2 bis 5 Jahren. Und deswegen ist es so wichtig, mit einem verstetigten Mittelansatz tatsächlich auch ins Rennen zu gehen. Und ich bin optimistisch und auch zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit die 2-Milliarden-Grenze toppen, weil das ist auch so ungefähr unser Leistungsvolumen 2,5 Milliarden, das können wir durch unsere Bauplanungs- und Unterhaltungsleistung tatsächlich binden. Da möchte ich hin.
Sie haben das Thema CO2-Bepreisung, CO2-Bilanzierung angesprochen. Wie schaut es bei Ihrer eigenen Flotte aus? Sind Sie da auch mit einem Fokus unterwegs, dass Sie sagen, wir gucken, was wir vielleicht elektrische Antriebe ansetzen können? Wohin geht da bei Ihnen die Reise?
ganz klar in Richtung Elektro. Es gibt einen Beschluss des Deutschen Bundestages, die auch die Bundesverwaltung in Gänze dazu verpflichtet, natürlich klimaneutral zu werden. Problem bei uns ist, dass wir mit Spezialarbeitsschiffen unterwegs sind. Aber ich durfte jetzt vor 2 Monaten unser universelles Arbeitsgerät Unimog für die Straße heißt Spatz. Und da gibt's auch einen Elektrospatz, den durfte ich mit taufen bzw. einweihen. Getauft wurde durch eine Dame, ansonsten bringt das ja Unglück auf dem Wasser. Wir sind dabei, sukzessive diese Antriebe tatsächlich umzustellen, weil der Elektroantrieb auch für uns arbeitstechnisch gewisse Vorteile bietet. Wir sind auch dabei, jetzt die Ladeinfrastruktur aufzubauen als Backbone, ohne Lademöglichkeit, kein Einsatz von Elektro. Aber da sind wir dran. Wir stellen unseren Fahrzeugpark um. Wir schauen natürlich auch, was unsere Gebäude anbelangt. Wir haben ja, ich weiß nicht wie viel, 1000 Einzelgebäude, um auch dort Klimaneutralität zu erzeugen. Und das sind alles Bereiche, das geht nicht von heute auf morgen, das braucht eine gewisse Zeit.
Erik Oehlmann, im vergangenen Oktober hat es in der Deutschen Bucht eine Schiffskollision gegeben. Die Frachter Policy und Verity sind da zusammengestoßen. Die Verity ist gesunken. 5 Seeleute kamen dabei ums Leben. Jetzt soll das Schiff gehoben werden. Die Verantwortung für die Bergung, die liegt bei Ihrer Behörde. Wie weit ist die Bergung denn im Moment?
Auf einem guten Wege. Im ersten Schritt wurde zunächst von unserer Bergungsfirma, die wir beauftragt haben, die da mit großem Spezialgerät unterwegs ist, die Fracht und die Ladung zu bergen. Da handelt es sich um Stahlelemente, Stahlringe in größeren Gebindenanordnung, die jetzt weitestgehend auch tatsächlich geborgen worden. In der nächsten Woche oder in der nächsten Zeit, im nächsten Schritt, geht es darum, das tatsächliche Wrack jetzt auch zu bergen und zu heben. Alle chemischen Stoffe, soweit es in irgendeiner Form für uns lösbar war, wurden abgepumpt und dergleichen mehr, sodass es jetzt wirklich darum geht, den auch auf grundlegenden Schiffskörper im nächsten Schritt auch zu bergen, damit wir dann auch vollumfänglich die Folgen dieses wirklich großen Unglücksfalls dann auch beseitigt haben.
Sie koordinieren die Bergung. Wer bezahlt denn den Spaß am Ende? Das ist ja sehr aufwendig.
Ja, da gibt es leider eine Haftungsdeckelung im internationalen Seerecht, sodass eben die Verursacher hier tatsächlich nur zu einem sehr geringen Umfang herangezogen werden können. Der Rest kommt aus der großen Steuerkasse der Bundesrepublik Deutschland.
Erik Oehlmann, der Mann, der im Moment durch Deutschland reist, um seine Dependancen, die Wasser- und Schifffahrtsämter hierzulande kennenzulernen. Seit Januar sind Sie der Leiter der Generaldirektion. Machen Sie das eigentlich noch mit Spaß, diese Reiserei? Ist das spannend oder sind Sie schon so Profi, dass Sie sagen, ja, ich kenne das eigentlich alles und ist nichts mehr Neues für mich?
Also ich habe vorhin von 16.000 einzelnen Aufgaben gesprochen. Es gibt jeden Tag für mich Dinge, die ich neu entdecke. Natürlich ist das spannend und natürlich macht es auch Spaß, mit diesen großen, nicht despektierlich gemeint, Spielzeugen wie beispielsweise der Neuwerk auch mal live und 3D zu tun zu haben. Ich finde es im höchsten Maße interessant, weil ich auch technisch interessiert bin und affin bin, hier mir diese Bereiche auch anzugucken. Und ich werde auch nicht müde zu reisen, wenn es auch zugegebenermaßen eine gewisse Schwierigkeit darstellt. Deutschland ist halt ein bisschen größer als das wunderschöne Bundesland Niedersachsen und deswegen nehmen die Wege zu den einzelnen Punkten für mich viel mehr Zeit in Anspruch. Aber das ist eine Organisationsfrage, die ich gerne löse, werde da ja auch gut unterstützt von Kolleginnen und Kollegen. Es ist absolut spannend. Ich habe es nie bereut, diesen Schritt gegangen zu sein.
Dazu pendeln Sie zwischen Ihrem Amtssitz in Bonn und Ihrer Familienwohnung in Hannover. Das ist ziemlich aufwendig. Bleibt da noch Zeit für Hobbys?
Etwas weniger als vorher in der Tat, aber meine Frau und ich waren uns klar, also es war erstmal eine Teamentscheidung, diesen Schritt zu gehen. Ohne das positive Votum meiner Frau hätte ich das nicht gemacht. Wir organisieren das jetzt ein bisschen anders, also dass ich nicht die ganze Zeit auf der Bahn bin, kommt meine Frau auch häufiger nach Bonn. Geht einfach auch darum, dass wir beide das Schönste von beiden Standorten mitnehmen wollen. Das Rheinland, wunderschöne Ecke. Mein Hobby, Cabrio fahren, kann ich da wunderschön ausüben, weil es einfach eine traumhafte Landschaft ist und ich bislang noch nicht ganz so häufig dort zugegen war, aber jetzt natürlich auch mit stolz geschwellter Brust meiner Frau mal so zeigen, da guck mal dahin, das. Das ist schon ganz lustig, aber es kostet halt auch ein bisschen Energie.
Und Urlaub macht Familie Oehlmann am Wasser?
In der Regel ja. Also so, ich sprach ja vorhin von der Bewerbungssituation. Wir waren jetzt schon dieses Jahr in Dänemark und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht nochmal irgendwo in etwas wärmere Wasserregionen kommen, um auch tatsächlich unserem Schnorchel- und Tauchsportansatz ein wenig zu frönen.
Können Sie da einfach noch unbedarft Urlaub machen oder sind Sie dann jetzt schon immer mit so einem Auge unterwegs? Na, wie machen die Kollegen in Dänemark oder in Frankreich das vielleicht mit Straßenbau, Brückenbau, Kanal?
Ehrlich gesagt, da bin ich Profi. Wenn ich die kurze Hose trage, ist der Schalter umgelegt und dann bin ich im Urlaubsmodus.
Außer es ruft wieder jemand aus Berlin an.
Ja, oder ich hatte in meinem Urlaub tatsächlich einen Anruf aus Schleswig-Holstein. Der ehemalige Ministerpräsident, Herr Peter Harry Carstensen, hatte ein Problem und das hat mich dann irgendwann auch erreicht. Aber das lösen wir locker und souverän zwischen zwei Grilleinsätzen. Das klappt schon.
Probleme lösen auch im Urlaub. Erik Oehlmann, der Leiter der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, war heute zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie hier waren.
Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit.
Das war das Hamburger Hafenkonzert heute mit Erik Oehlmann. Er ist seit Januar verantwortlich für die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt.
In der kommenden Woche geht's an die Nordsee. Dort ist meine Kollegin Maike Nielsen aufgewachsen. In einer Seemannsfamilie. Mein Vater, der Kapitän, heißt es dann.
Für heute war's das. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagen Dietrich Lehmann.
Und Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.